Für heute steht in der Offenbarung, Kapitel 2, 8 bis 11. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe: Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Du bist aber reich, und die Lästerungen von denen, die da sagen, sie seien Juden, sie sind's nicht, sondern sind die Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet, und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Liebe Gemeinde, Marc Aurel war 167 nach Christus einer der größten Christenverfolger, die wir überhaupt kennen. Als dieses Wort nach Smyrna vom Seher Johannes, und es ist ein Wort Jesu, das spricht der Geist der Gemeinde, so endet jedes Sendschreibgleichnis. Als Johannes der Täufer diesen Satz schrieb und diesen Abschnitt schrieb aus Offenbarung 2, war Polykarp, der Bischof von Smyrna, gerade einmal 30 Jahre alt. Und dieser Polykarp, von dem gibt es eine Legende und es wird Folgendes berichtet: Als Polykarp 60 Jahre später, also um 150, 155 nach Christus, Märtyrer wurde, ist Folgendes geschehen. Der Statthalter von Smyrna holt diesen Bischof Polykarp zu sich und er sagt diesem Mann im hohen Alter von dann 90 Jahren: Bedenke dein hohes Alter, schwöre beim Namen des Kaisers und fluche deinen Christus, und ich lasse dich frei. Polykarp entgegnet ihm folgenden Satz: 90 Jahre hat mich Christus getragen und geliebt. Wie sollte ich meinem König absagen, der mich selig gemacht hat? Daraufhin der Statthalter zu Polykarp: Ich werde dich den wilden Tieren vorwerfen. Polykarp war von dieser Aussage völlig unbeeindruckt und er sagt: Wenn du die wilden Tiere verachtest, nein, er bekommt dann vom Statthalter gesagt: Wenn du die wilden Tiere verachtest, werde ich dich bei lebendigem Leib verbrennen lassen. Da antwortete Polykarp ein zweites Mal: Du denkst mit einem Feuer, das nur eine Stunde lang brennt und bald verlischt, und du denkst nicht an das Feuer des ewigen Gerichts, das auf die Gottlosen wartet. Da schrie das ganze Volk der Menge mit großer Wut: Lasst ihn lebendig verbrennen. Sofort schleppten die Leute aus den Werkstätten und Badestuben Holz und Späne herbei. Polycarp aber legte in Ruhe seine Kleider und Schuhe ab. Als man ihn binden wollte, bat er: Lasst mich ohne Fesseln. Der mir die Kraft gibt, das Feuer auszuhalten, wird mir auch helfen, unbeweglich im Feuer zu stehen. Dann betete er laut und dankte Gott, dass er ihn gewürdigt hatte, sein Leben für ihn zu lassen und an dem Leiden Christi teilzuhaben. Betend und dankend verbrannte Polycarp von Smyrna für seinen Herrn. Ihr Lieben, wer redet schon gern über den Tod und wer redet schon gern über das Sterben für Jesus? Das Thema Tod und Sterben, und wir haben heute Volkstrauertag und nächsten Sonntag den sogenannten Totensonntag, an dem wir Christen in ganz besonderer Weise an die Toten denken. Das Thema Tod und Sterben wird doch in der heutigen Zeit leider in die Sterbezimmer verlegt oder es geschieht ganz weit weg. Da sprengen sich in Afghanistan und im Irak Menschen in die Luft. Da geschehen die großen Naturkatastrophen im Augenblick in Indonesien oder in anderen Krisengebieten dort. Wird öffentlich gestorben. Ihr Lieben, seien wir doch ganz ehrlich, wir wollen doch verschont bleiben. Und wir wollen doch geschont werden. Ich könnte ja immer fragen, wer hat denn schon am Volkstrauertag einmal auf den Friedhöfen und an den Gräbern gestanden? Wo unsere Urgroßväter und teilweise noch Väter liegen, die im Krieg gestorben sind. Und heute am Volkstrauertag, nächste Woche am Ewigkeitssonntag, da pflegt man höchstens noch die Gräber. Aber leider haben wir keine große Erinnerungskultur. Und geschweige denn, erzählen wir unseren Kindern, was dort passiert ist. Dennoch, liebe Gemeinde, Sterben ist Realität. Es wird heute auf der Autobahn gestorben. Es wird gestorben, auch weil ich Christ bin. Wir leben im Zeitalter der größten Christenverfolgung aller Zeiten. Und heute Morgen werden Menschen, die den gleichen Glauben haben wie Sie und ich, die an Jesus Christus glauben, sie werden heute Morgen gejagt, geprügelt, bespuckt, ausgelacht und eventuell hingerichtet. Und trotzdem können wir sagen, das ist so weit von uns weg. Müssen wir uns denn damit unbedingt beschäftigen? In Offenbarung 2, Vers 8 heißt es, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Wenn wir uns mal das Bild vor Augen halten, es ist ein Wort aus der Offenbarung, aus der Apokalypse, aus diesem Endzeitgeschehen. Jesus schaut als Lebender aus dem Himmel. Es ist ein Wort an den Jünger Johannes, der die Offenbarung hört. Es ist ein Wort aus dem Himmel gesprochen an eine Gemeinde in Kleinasien, an die Gemeinde in Smyrna. Und in dieser Gemeinde ist Bischof Polycarp der Gemeindeleiter, damals schon mit 30 Jahren. Und Jesus, er sagt dieses Wort dem Johannes, er sagt, er, der Erste und der Letzte, ich habe das Thema des Todes ganzheitlich bewältigt. Der Tod war, so heißt es. Hören Sie bitte richtig hin. Der Tod war und ist lebendig geworden. Jesus hat nicht nur das erste und das letzte Wort in der Weltgeschichte, in der Kirchengeschichte, in der Geschichte der Christenheit und bitteschön auch in unserem Leben, sondern Gott hat seinen Sohn nicht vor dem Tod bewahrt. Gott hat seinen Sohn nicht verschont. Und bei Gott geht es in der Regel immer durchs Sterben zum Leben. Ich muss das nicht großartig auslegen, das ist die Dimension, die uns der Karfreitag sagt. Und Paulus hat das aufgegriffen in Römer 8, Vers 31, und er hat klar erkannt, ist Gott für uns? Wer mag wider uns sein? Welcher auch seines eigenen Sohnes nicht hat verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Denn ich bin gewiss. Und wenn Sie diesen Satz nachsprechen wollen und können, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben uns kann scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Liebe Gemeinde, als der Apostel Paulus dieses Wort sagte, war er noch kein Märtyrer, sondern er war Gemeindegründer in Römer 8. Aber bis zu diesem Zeitpunkt stand Paulus schon neben Stephanus und hat seine Kleider gehalten und hat den Stephanus dem Tod übergeben. Und Johannes der Täufer war tot und 60 nach Christus wird auch der Apostel Paulus diesen Tod sterben, den Tod des Märtyrers. Christus ist um unserer Schuld willen zum Todeskandidaten geworden. Warum? Warum war das denn so? Damit wir leben und damit wir ewig leben können. Und 60 nach, circa 60 nach Christus hat sich für Paulus dieses Wort aus Römer 8 erfüllt. Und Paulus hat gesehen, wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal oder Angst? Verfolgung oder Hunger? Blöße oder Fährlichkeit oder Schwert? Ich habe meine Predigt überschrieben mit zwei Worten. Ich weiß. Ich weiß. Und wenn Sie mal heute Zeit finden, die Sendschreiben zu lesen, das ist nicht viel in der Offenbarung. Wenn Sie heute mal Zeit finden, diese Sendschreiben zu lesen, dann werden alle Sendschreiben eingeleitet mit diesen beiden Wörtchen. Ich weiß. Und ich finde, dass in diesen zwei Worten der ganze Trost Gottes steckt. Ich weiß um deine Lebenssituation. Ich weiß um deine Angst. Ich weiß um deine Verletzungen. Ich weiß um dein langsames Sterben. Ich weiß um deine familiäre Situation. Ich weiß um deine Arbeitsstelle. Ich weiß, was in der nächsten Woche auf dich zukommt. Ich weiß es. Nur was wir gerne hätten, wäre, dass Jesus aus diesem Wissen uns immer sofort eine Antwort gibt. Und es wird so gelöst werden. Und genau das macht Jesus nicht. Ihr Lieben, ich sage es euch ganz kurz. Der Gemeinde in Ephesus sagt Jesus aus dem Himmel herausgesprochen in Kapitel 2, Offenbarung Kapitel 2, Vers 2, ich weiß und kenne deine Werke. Ich weiß um dein Leistungsbestreben. Und in Kapitel 2, Vers 9, das ist der Text, den ich Ihnen eben gelesen habe, ich weiß und kenne deine Trübsal. In deiner Situation, ich kenne sie. Oder der Gemeinde in Pergamon sagt er, ich weiß, wo du wohnst, in welchem Umfeld du dich aufhältst, ich weiß es. Und der Gemeinde in Thyatira sagt er, ich kenne deine Werke, nämlich deine Liebe, deinen Glaube und deine Geduld. Ich weiß es. Und der Gemeinde in Sardes sagt er, ich kenne deinen Namen, dass du lebst und bist doch tot. Ich kenne das Innerste deines Zustandes. Und in Kapitel 3, Vers 8 sagt er der Gemeinde in Philadelphia, ich kenne deine kleine Kraft und dass du Wort gehalten hast. Und zum Schluss der Gemeinde in Laodicea sagt er, ich weiß, du bist weder kalt noch lau. Du bist gar nichts. Ich weiß, ich möchte Sie jetzt mal in die Situation versetzen, mal einen Augenblick darüber nachzudenken, was denn Sie glauben, was Gott über Ihr Leben weiß. Machen Sie sich mal ganz kurz Gedanken, was weiß denn Gott aus Ihrem Leben? Ein Augenblick der Stille. Ist es denn nicht entscheidend, liebe Gemeinde, wer dieses Ich weiß sagt? Es sagt Jesus. Es sagt der Erste und der Letzte. Es ist für mich ein königliches. Es ist ein priesterliches. Und es ist ein göttliches Wissen. Und es ist ein Wissen, egal ob im Himmel oder auf dieser Erde. Er weiß um unseren Zustand. Gott weiß, Jesus weiß und der Heilige Geist weiß um alles, was seine Gemeinde und was uns betrifft. Und drei Dinge nennt er in unserem Text ganz konkret. Er kennt die Trübsal. Deine Trübsal, deine Depression, deine Niedergeschlagenheit, deine Lebenssituation. In Smyrna war das ganz klar. Es war die Verfolgung durch den Kaiser. Es war die Verfolgung durch den Teufel. Und man darf es ja kaum sagen, es war der Hass der Juden auf die Christen in der damaligen Zeit. Die Synagoge der Juden. Es war zweitens die Armut. Es waren die wirtschaftlichen Verluste in Smyrna, nämlich um ihres Glaubens willen. Weil in Smyrna Menschen zum lebendigen Glauben gekommen sind, wurden sie von den Geschäftsleuten beschnitten und geschnitten. Sie wurden entlassen. Und als ich in Israel war, hat man mir erzählt, die Verfolgungssituation in Israel der messianischen Gemeinden geschieht auf eine ganz perfide Art und Weise. Wenn Juden zum lebendigen Glauben an Jeshua, Jesus kommen und man bekommt das in der Firma mit, dann wird der Arbeitgeber in der Regel von den Orthodoxen unter Druck gesetzt. Es ist wie damals. Unter Druck gesetzt, man soll doch diesen messianischen Juden bitte schön entlassen. Der gehört nicht zur Gesellschaft. Das ist Christenverfolgung so unter der Hand. Das geschieht im Verborgenen. Es ist die Armut durch den wirtschaftlichen Verlust, die aus dem Bekenntnis zu Christus entstanden ist. Man hat die christlichen Geschäftsleute in der damaligen Zeit diskriminiert. Und es sind die Lästerungen und Verleumdungen von denen, die da sagen, sie seien Juden. Der Angriff aus dem frommen Lager, Juden gegen Christen, und das andere kennen wir aus dem Zweiten Weltkrieg, von Adolf Hitler, Christen gegen Juden. Die Synagoge des Satans, mit diesem Begriff, mit diesen Angriffen feiert der Teufel im Haus Gottes seinen Vernichtungsgottesdienst. Und was macht Jesus? Er nimmt die Gemeinde aus diesem Kampf nicht heraus. Das hätte ja auch sein können. Jesus hätte das alles irgendwie gebügelt und glatt gemacht. Jesus nimmt seine Gemeinde aus dieser Anfechtung, aus dieser Verfolgungssituation, aus diesem Trübsal nicht heraus. Er mutet ihnen sogar den Tod zu. Leid, Qualen, Armut, Schande und Hass. Aber er stellt diesem Ich weiß und dieser Lebenssituation vier Worte entgegen. Du aber bist reich. Und welchem Reichtum hatten die Christen in Smyrna? Es war der Reichtum Frieden mit Gott. Sie hatten ihren Frieden gefunden. Es war der Reichtum des neuen und ewigen Lebens. Sie wussten, wo es nach dem Tod hinging. Es war der Reichtum der Gotteskindschaft. Wir gehören zu Gott, dem Vater, zu Jesus, seinem Sohn, und wir gehören dem Heiligen Geist, der uns in dieser Verfolgungssituation bewahren wird. Es war der Reichtum, wir haben Jesus auf unserer Seite. Und es war der Reichtum zu wissen, er, dem wir nachfolgen, hat Macht im Himmel und auf Erden. Ich möchte Sie fragen, wie reich sind Sie? Wie reich bin ich? Hat mein Leben nur eine wirtschaftliche Dimension? Das Materielle? Oder ist unser Reichtum in Christus begründet? Es geht nicht um wirtschaftlichen Reichtum, liebe Gemeinde, es geht um geistlichen Reichtum. Reich in Gott. Und Jesus will hier sagen, reicher als alle Verfolger. Reich im Glauben an Jesus und nicht wie die Juden arm am Gesetz. Deshalb die Frage, wie wertvoll ist Jesus für uns? Behält er seinen Wert auch, wenn es uns schlecht geht? Wenn Verfolgung und Leid dran sind? Wenn Krankheit da ist? Wenn unsere Existenz durch Armut in Frage gestellt ist? Fürchte dich nicht vor dem, was dir an Leiden noch bevorsteht. Das bekommt Polycarp gesagt. Das Schwerste kommt noch, die Verfolgung hat noch nicht begonnen. 156 nach Christus stirbt Polycarp. Mit 30 Jahren hört er diese Sendschreibworte Jesu. Als der Brief der Offenbarung vorgelesen wird, ist Polycarp noch blutjung. Es ist für Polycarp ein prophetisches Wort. 60 Jahre später wird es sich erfüllen. Und Jesus sagt ihm in diesem Sendschreibabschnitt ganz deutlich, du wirst leiden. Der Teufel wird dich ins Gefängnis bringen. Du wirst geprüft werden. Und deine Trübsal ist 10 Tage lang. Sie ist zeitlich beschränkt. Ihr Lieben, Offenbarung 2, Vers 8 bis 11 ist keine Werbeaktion für Jesus. Ich sage das mal so ganz deutlich. Offenbarung 2, 8 bis 11 ist keine Werbeaktion fürs Reich Gottes. Offenbarung 2, 8 bis 11 ist ein Text für Aussteiger, für Wackelkandidaten. Weil und warum? Weil man sich entscheiden muss. Das Motto heißt, und ich spreche vom Motto Jesu, ich sage dir, was auf dich zukommt. Lesen Sie einmal die Bibel. Ich sage dir, was auf dich zukommt. Und du kannst dich entscheiden, ob das für dich okay ist. Ich nenne dir den Preis deines Glaubens und deiner Nachfolge und du bezahlst. Ihr seid meine Nachfolger. Und jetzt folgt auch nach. Das muss man sich überlegen. Das mussten sich in der Urgemeinde alle Christen überlegen. Und das müssen wir uns in unserer Gesellschaft heute übrigens auch wieder überlegen. Was ist das Bekenntnis zu Jesus mir überhaupt noch wert? In Matthäus 10, Vers 32 sagt Jesus folgenden für mich sehr wichtigen Satz, wer mich bekennt vor den Menschen, den will auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich verleugnet vor den Menschen, den will auch ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Ihr Lieben, es geht bei Jesus nicht um ein wohltemperiertes Christentum. Es geht nicht um eine Wohlfühlgemeinschaft, sondern es geht letztlich darum, dass Jesus uns ganz deutlich sagen will, wer er ist und was er will. Und es geht um die eine Frage, Offenbarung 2, Vers 10, sei getreu bis in den Tod. So werde ich dir die Krone des Lebens geben. Heute am Volkstrauertag passt dieser Text. Treue bis in den Tod. Nächsten Sonntag am Ewigkeitssonntag passt dieser Text. Treue bis in den Tod und dann die Krone des ewigen Lebens. Treue und Krone, Tod und Leben hängen eng zusammen. Die Treue Jesu, die Treue zu Jesu ist keine fromme Pflichterfüllung. Ihr Lieben, machen Sie das nie. Jesus treu sein, um die Pflicht zu erfüllen. Das ist keine fromme Pflichterfüllung. Die Treue zu Jesus ist das Bekenntnis zu Jesus bis in den Tod. Und nach dem Sterben bekennt sich dieser Christus zu dir und zu mir. Wir werden gekrönt, nicht weil wir so viel geleistet haben, sondern weil wir treu geblieben sind. Unser Leben hängt an der Treue zu Jesus. Lieber sterben als Jesus verlassen, das war das Bekenntnis des Polycarp. Das war das Bekenntnis des Stephanus. Und das war das Bekenntnis des Apostels Paulus. Und das ist bis heute das Bekenntnis aller Märtyrer. Und warum ist das so? Weil Jesus diese Treue gelebt und bewiesen hat. Jesus ist treu geblieben, dem Vater und sich gegenüber. Er ist treu den Weg des Vaters gegangen, wie ein Schaf zur Schlachtbank. Der Tod Jesu am Kreuz war nicht der Sieg des Satans gegen Jesus, sondern der Anfang vom Ende des Todes. Jesus hat den Tod überwunden, hinter sich gelassen. Er lebt. Das ist die Botschaft von Ostern. Leben, das Gott will, Leben für uns, mit uns und bei uns, in uns und durch uns. Trotz aller Schicksalsschläge, trotz aller Krankheit, trotz aller Verfolgung und trotz aller vielleicht auch Arbeitslosigkeit. Jesus macht uns Mut. Und ich sage es heute, trotz aller Unvollkommenheit können wir vollkommen werden. Gemeinschaft mit ihm haben und seine Treue im Himmel noch zu erleben. Deshalb ende ich, wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Amen. Wir wollen den